Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Den Angriffskrieg gegen die Ukraine beobachtet heute für uns Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, wir reden noch immer über die Folgen des gebrochenen Staudamms bei Cherson, der die Gebiete unterhalb des Staudammes überflutet hat. Links davon, also in Fließrichtung links, liegen ja die russisch besetzten Gebiete am Dnipro. Da gibt es bislang wenig zuverlässige Informationen. Was wissen Sie denn da über mögliche Evakuierungen? Denn es sind ja weite Landstriche dort unter Wasser.
Ja, es sind viel mehr, doppelt so viel mindestens wie auf dem ukrainisch kontrollierten Gebiet. Gestern hat der stellvertretende Leiter der russischen Präsidialadministration das Gebiet besucht, Sergei Kirienko. Es gibt Bilder, wie er in einer Notunterkunft mit einem alten Mann spricht. Dem sagt er, bald werde das Wasser sinken und es werde dann alles wieder gut werden. Auf der russisch kontrollierten Seite ist ja die Evakuierung viel später angelaufen als auf der ukrainisch kontrollierten Seite. Der Chef der Besatzungsverwaltung hat jetzt berichtet, es seien mehr als 5000 Menschen evakuiert worden. Aber das russischsprachige Exilportal Vyorstka, das hat immer noch ziemlich gute Verbindungen nach Russland hinein und auch in die russisch besetzten Gebiete. Und das hat mit ehrenamtlichen Helfern dort gesprochen und demnach warten noch mehr als 6000 Menschen auf die Rettung. Und die ehrenamtlichen Helfer sagten gestern Abend, es seien schon mindestens 500 von ihnen im Wasser. Es gibt auch erste Hinweise darauf, dass die Zahl der Toten sehr viel höher sein könnte als die offiziell bestätigten weniger als 10. Es gibt inzwischen auch umfangreiche Vermisstenlisten. Gestern Abend standen da mindestens 100 Menschen drauf.
Die Vereinten Nationen haben nun angeboten, im russisch besetzten Gebiet bei der Evakuierung zu helfen. Wie realistisch ist das denn?
Die Chefin der Vereinten Nationen in der Ukraine hat gestern mit dem Außenminister der Ukraine gesprochen und erklärt, dass die Vereinten Nationen bereit seien zu helfen in dem russisch besetzten Gebiet, aber nur unter der Bedingung, dass Russland das auch erlaubt und für die Sicherheit sorgt. Und das ist ein Problem, das wissen wir aus der Vergangenheit. Russland hat seit dem Beginn des groß angelegten Angriffs wiederholt Hilfe von internationalen Organisationen verhindert, zum Beispiel in Mariupol bei der Schaffung von Fluchtkorridoren. Und deswegen muss man sagen, ist das Ansehen der Vereinten Nationen und auch des Internationalen Roten Kreuzes in der Ukraine nicht besonders gut zurzeit. Es gab gestern auch Proteste in Kiew vor der Vertretung der Vereinten Nationen. Man wirft ihr eben Untätigkeit vor den Vereinten Nationen. Und Selenskyj hat gestern auch nochmal betont, diese Organisationen müssten auch Druck ausüben, damit sie eben helfen können in den besetzten Gebieten.
Der ukrainische Präsident war gestern unterwegs auf der ukrainisch kontrollierten Seite im Überschwemmungsgebiet. Er wollte sich da einen Überblick verschaffen, was denn jetzt als erstes zu tun ist, hat er gesagt, was auf seiner Prioritätenliste die Nummer eins ist.
Das hat er nicht gesagt. Es sind eben sehr, sehr viele Punkte. Es geht da zum einen ganz konkret um Hilfe für direkt Betroffene, auch für Unternehmen, die ihre Betriebe neu aufbauen müssen. Zentrales Problem ist die Trinkwasserversorgung, weil eben die Trinkwasserkanäle nicht mehr gespeist werden können aus dem Staudamm, aus dem Stausee. Und das betrifft eben weit mehr Gebiete als das überschwemmte Gebiet. Auch größere Städte wie Kryvyi Rih zum Beispiel mit geschätzt 500.000 Einwohnern. Zurzeit werden diese Orte mit Trinkwasser per Eisenbahn oder mit Lkw versorgt. Und da wurde gesprochen gestern auch über den Neubau alternativer Wasserkanäle. Dann ein wichtiger Punkt, die Folgen dieser Katastrophe, die reichen hinein bis ins Schwarze Meer. Selenskyj warnte gestern, dass auch Sondermülldeponien überspült wurden, auch Gruben mit Tierkadavern, zum Teil Vieh, das mit Milzbrand infiziert war. Und einen Vorgeschmack gab es gestern dann aus dem Gebiet Odessa. Da wurden nämlich die Bewohner aufgerufen, nicht am Strand spazieren zu gehen, weil da also Diverses angespült wird. Und als letzter Punkt vielleicht noch das Atomkraftwerk Saporizhia. Da gab es gestern die Meldung, die beunruhigende Meldung, die aber erwartbar war, dass der Wasserstand im Stausee abgesunken ist unter eine kritische Marke auf 12,5 Meter. Das ist niedriger als bei der maximalen Entleerung im Normalbetrieb. Und das hat nochmal bestätigt, dass aus diesem Stausee kein Kühlwasser mehr für das AKW Zaporizhzhia entnommen werden kann. Noch ist da ausreichend Kühlwasser im Becken, aber die Kühlung wird komplizierter werden. Und wie man da künftig vorgehen will, ist noch unklar.
Gerätselt wird immer noch dazu, wie es zu diesem Dammbruch kommen konnte. Eine Explosion als Ursache, ja, aber wer hat das gemacht? Ist man da weiter?
Also Experten haben ja in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass allein mit Beschuss, wie Russland behauptet, also mit vielfachem Beschuss von ukrainischer Seite, es nicht möglich ist, so eine Staumauer zu sprengen. Und es ist ja auch so, dass Augenzeugen tatsächlich von einem Knall sprechen. Schon das spricht also für eine Sprengung. Jetzt werden noch zwei Argumente genannt, die tatsächlich auch nochmal das untermauern, dass es sich um eine Sprengung durch Russland gehandelt hat, vermutlich. Das ist einmal, sind seismologische Daten eines norwegischen Forschungsinstituts bekannt geworden. Dieses Institut hat Ausschläge genau zum Zerstörungszeitpunkt festgestellt über eine Messstation in Rumänien. Und dann ist auch bekannt geworden, dass Russland gerade auch anderswo in den besetzten Gebieten kleinere Dämme zerstört oder welche errichtet, um künstliche Überflutungen herbeizuführen. Nicht von dem Ausmaß wie bei Kachowka, aber eben auch geeignet, die ukrainische Offensive zu erschweren.
Der Stand der Dinge zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine heute von Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Herzlichen Dank.